Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich nehme mal, weil wir das ja auch aufnehmen und ins Internet stellen, diese Stelle und grüße mal alle Älteren, die heute zu Hause geblieben sind, mit denen ich telefoniert habe. Also an die von dieser Stelle aus einen herzlichen Gruß. Heute geht es um rote Linien. Ja, das kennt ja jeder in seinem Leben, oder? So, dass man so einen inneren Punkt hat, wo man sagt, nee, das geht gar nicht. Also das geht gar nicht. Ja, das bei manchen ist das die Höhe der Hackenschuhe oder die Kürze des Rocks oder die Anzahl der Kinder. Ja, also keine Ahnung, mehr als 3 Kinder, naja, dann bist du sowieso asozial. Oder auch die Größe des Autos oder was weiß ich. Jeder hat so seine eigenen roten Linien, die man so hat. Also das gar nicht geht. Und da ist in jeder Gruppe was anderes am Start. Also für mich sind das so Rassismus. Das ist sowas, was für mich gar nicht geht. Das passt nicht zum Glauben und das geht nicht. Oder Witze über Juden oder wenn man sich über Behinderte lustig macht. Das sind für mich so Dinge, das sind für mich total rote Linien. Ja? Aber das gibt es auch im Kleinen. Heute geht es um rote Linien, die Menschen hatten im Umgang mit Jesus. Und die gibt es bei uns ja vielleicht auch. Ich lese, wer mitlesen möchte, aus Markus 2, ab Vers 23. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Unterwegs rissen seine Jünger Ähren von den Halmen. Also stell mir vor, das ist ein ziemlich schönes Idyll. Die latschen da so ein bisschen durch die Landschaft wie so eine Pfadfindergruppe. Ja, stell mir vor, wir machen so Jugendsola und laufen durch die Landschaft. Und dann kommen sie so einen Berg runter und dann ist da so ein Kornfeld. Ist alles ganz nett und die Jünger kriegen Knast und rupfen so ein paar Ähren ab und zerreiben die zwischen den Händen. Und dann werden die Körner geknuspert. Also eigentlich ziemlich schöne Sache. Die sind so gemeinsam unterwegs. Draußen ist gute Luft, also schön, alles könnte wunderbar sein, ist aber nicht. Also ich habe so an mich gedacht, wie ich gerne ich das mache, dass ich nebenbei Brombeeren esse, ja, oder Pilze sammle. Dann hat man den Eindruck, man ist nicht nur spazieren gegangen, sondern hat noch was erledigt dabei. Und ja. Und außerdem war Mundraub erlaubt, also die klauen nicht. Nicht, dass einer jetzt denkt, oh, die klauen da. Nein, Mundraub war erlaubt, ist glaube ich in Deutschland auch erlaubt, will ich immer noch mal genau rauskriegen. Bei manchen Nachbarn gibt es ziemlich nettes Obst. So, da habe ich so gedacht, also wenn das erlaubt wäre. Nein. Vers 24, da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh nur, was sie tun. Das ist am Sabbat verboten. Denn Körner abrupfen, und wenn es nur eine Handvoll ist, ist Arbeit. Das haben die Pharisäer so gesehen und so vertreten. Viele wissen das, ich erzähle es auch gerne noch einmal, die Pharisäer, das war so eine ganz, ganz strenge, fromme Elite damals. Die Pharas, das heißt absondern oder abschneiden, kommt aus dem Hebräischen, das sind also die, die abgesondert sind. Das sind die, die sich für auch geistlich für was Besseres halten. Also die hatten es, ja, auch die hatten Gott sozusagen für sich. Die wussten, wie es richtig ist, haben dann um die 10 Gebote ringsrum und um die Gebote, die es gab, immer noch mehr Gebote ringsrum gebaut, insgesamt 365 Stück. 365 Verbote, was man alles nicht darf. Also die waren nicht aufgeteilt auf die einzelnen Tage, sondern die 365 durfte man jeden Tag alle nicht. Also das war ja... Und außerdem gab es noch 248 Gebote, was man alles machen sollte. Also 365 Verbote, 248 Gebote und so ein richtiger, echter Pharisäer, der konnte die auch und der wusste die auch. Ja, die 613, glaube ich, sind es insgesamt. Und da gab es so 4 wichtige Abteilungen. Das erste ist so zum Beispiel das Waschen, also wann man sich wie waschen muss. Also vor dem Essen, wie man die Geräte, also was, Messer, Gabel, Löffel, was gibt's noch, Teller, Tasse, wie man das alles abwäscht. Das war genau geregelt, wann man das abwäscht, vorher, nachher, zwischendurch, wie man sich die Hände wäscht und so weiter. Alles war klar geregelt, waschen. Dann Fasten, wie viele Tage in der Woche man auf jeden Fall fasten muss. Von wann bis wann, was man dann auch vielleicht trinken durfte, was nicht und so, was sich eignet, um danach zu essen. Es war alles ganz klar geregelt. Die Zehnten, also von dem, was ich selber besitze, einen 10. Teil abzugeben an Gott. Das war auch ganz, da waren sie ganz, ganz penibel, haben genau gesagt, jeden Euro, den ich verdiene, davon gebe ich 10 Cent, gebe ich für Gottes Sache, gebe ich an den Tempel, an die, genau. Und da waren sie noch penibler, das hat Jesus dann mal so ein bisschen mit Augenzwinkern gesagt, ihr geht auf den Marktplatz und kauft da Kümmel. Und weil ihr nicht wisst, ob der Besitzer auch schon davon 10% abgegeben hat, zählt ihr die Kümmelkörner nach und legt auch noch das 10. Kümmelkorn beiseite und bringt das zum Tempel. Also so penibel waren die. Und dann, das Allerwichtigste war der Sabbat. Also der 7. Tag, der Samstag. Im Judentum bis heute ganz, ganz wichtiger Tag, der Sabbat. Unsere Sonntagsruhe kommt daher, ist daher geprägt aus diesem Halten des Sabbats. Und ja, und die sehen jetzt, dass die Jünger durch den Acker gehen und Ehren ausrupfen. Hätten sie ja zu den Jüngern hingehen können und sagen, sag mal, was macht ihr da? Das geht aber nicht, das Ernten. Aber eigentlich wollen sie ja Jesus was am Zeug flicken. Darum geht es ihnen ja. Denn der ist ihnen ein Dorn im Auge. Denn am Tag vorher hat er einfach am Sabbat jemanden gesund gemacht. Und das war schlecht. Denn heilen ist Arbeit. Und Arbeit ist verboten. Ja? Die trauen sich auch nicht an ihn ran. Die haben gedacht, da schwärzen wir lieber die Jünger an. Das ist bis heute so, stimmt's? Das wirst du auch nicht ändern mehr. Du bist für viele das Stück Bibel, was sie lesen als Christ. Also jeder Christ, der heute hier sitzt, muss wissen, unsere Leute, die uns umgeben, Menschen, mit denen wir zusammen leben, zusammen arbeiten, die lesen uns. Die lesen nicht das Buch. Das wäre hilfreich, wenn sie das machen würden. Die lesen aber uns. Und so ist das auch. Also die schwärzen und schwatzen die Jünger an und die werden kritisiert, um Jesus schlecht zu machen. Na, guck doch mal die ganzen Christen an, ja, was die sowieso gemacht haben, schon früher mit den Kreuzzügen. Und das ist alles nur schlecht, das kann alles nur schlecht sein. Dann ist man das ja auch ganz schnell los. Und ganz ähnlich geht es den Pharisäern auch mit Jesus und sagen, hier, guck mal, was die da machen. Die rupfen da Ehren ab, die ernten da das Korn. Und dann kann das mit dem Jesus überhaupt schon gar nicht weit her sein. Vers 25, Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nicht gelesen, was König David getan hat, als er und seine Männer in Not waren und Hunger hatten? Der oberste Priester war damals Abjatar. David ging in das Haus Gottes und aß von den Broten auf dem Altar. Dabei durften eigentlich nur die Priester davon essen, aber David gab sogar seinen Männern von diesen Broten. Das ist also die Geschichte, die Jesus erzählt. Er erinnert sie an eine Geschichte, steht im 1. Samuelbuch, wer das lesen, nachlesen möchte. Da ist König David auf der, also da ist er noch nicht König, sondern na, vielleicht doch, Gott hatte ihn schon ausgesucht zum König. Er ist jedenfalls auf der Flucht vor dem Vorgängerkönig Saul und er muss sich verstecken und kommt da zu diesen Priestern und hat Knast ohne Ende und seine Leute auch, die mit ihm sind. Und da essen sie von diesen Schaubroten, also von dem Brot, was so ausgestellt war und was am Ende der Ausstellungszeit dann die Priester gegessen haben. Und den König David, den fanden die alle gut. Das ist auch eine dumme Sache für die Pharisäer. Den fanden sie gut und Jesus hat so ein schlaues Beispiel parat. Ja? Und er pariert diesen Angriff und er bringt damit ihr ganzes Weltbild durcheinander. Der gute, fromme David, der hat sowas gemacht, so ein Ärger. Wäre besser, die Geschichte würde es nicht geben in der Bibel. Das machen wir auch manchmal, um manche Bibeltexte so eine große Kurve, ja, damit wir uns das nicht anhören müssen. Suchen wir uns lieber die Stellen raus, die uns irgendwie so an oder hier auf die Schulter klopfen. Und Jesus sagte zu den Pharisäern, Gott hat den Sabbat für die Menschen gemacht und nicht den Menschen für den Sabbat. Das ist seine Antwort. Das ist das, wozu die Gebote da sind, sagt Jesus. Für die Menschen, nicht gegen die Menschen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Mensch. Sag dir was Gutes. Das ist der Unterschied. Und eigentlich, aber darauf komme ich gleich, geht es um viel mehr als nur um Gebote. Also Gott gibt die Gebote, um den Menschen zu helfen. Er gibt die Gebote nicht, um den Menschen in die Suppe zu spucken. Er gibt ihnen den Sabbat, er gibt uns den Ruhetag, damit wir mal zur Ruhe kommen, damit wir nicht immer durcharbeiten, damit unser Kopf und unser Herz mal abschaltet und wir nicht immer bei dem sind, was wir alles noch erledigen müssen, sondern dass wir mal zur Ruhe kommen, dass wir mal ausatmen. Dafür ist der Sabbat gegeben. Nicht damit Gott da sitzt und sagt, der Ernte da. Und der Zehnte ist gut. Es ist gut, wenn du von deinem Reichtum nicht alles für dich behältst, sondern teilst mit anderen und einen Blick und ein Herz und eine Hand offen hast für Menschen und für Dinge und für Projekte und Sachen, die deine Unterstützung brauchen. Das ist gut, wenn du frei bist und nicht an jedem Cent klebst und freigebig bist und gastfreundlich. Und auch Fasten ist gut. Nicht nur deshalb, ja, sondern überhaupt ist Fasten gut. Das ist gut, sich mal einzuprobieren, wie das ist, auf was zu verzichten. Wir haben ja immer alle gedacht in der Fastenzeit, na, was sollen wir in Verzicht lernen? Jetzt in Corona merken wir, das fällt uns super schwer, zu verzichten auf Dinge, die uns so lieb sind. Und vielleicht ist ein Fasten in so einer Fastenzeit oder in einer Adventszeit so eine Möglichkeit, sich auf das vorzubereiten, dass man mal ein paar Wochen lang was man immer hat, mal nicht hat. Also, was ich sagen will ist, die Gebote, die Gott gibt, sind gut. Und feste Regeln helfen auch. Das merken wir gerade, wenn wir unsicher sind, wenn wir in Zeiten sind, wo uns der Boden unter den Füßen wankt, wenn unsere Seele irgendwie schlapp macht oder wenn unsere Beziehungen kriseln oder wenn, was weiß ich, wenn Versuchungen kommen, die Versicherung zu betrügen. Da merken wir, es ist gut, feste Regeln zu haben und nach guten Regeln zu leben. Aber die Pharisäer, die haben Gott gar nicht mehr gesehen. Die haben nur noch die Regeln gesehen. Die haben gedacht, Gott wäre nur eine Ansammlung von Verboten und Geboten. Und damit euch das klar wird, ist, was ich meine oder was Jesus hier meint, ist, stell dir mal vor, manche Ehepaare, da fällt ein Partner völlig, dem fehlt völlig das Verständnis, dass sein Partner oder seine Partnerin ihn im Stich lassen und sagen, ich habe mich nicht mehr gesehen gefühlt von dir. Und er sagt, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe jeden Tag fleißig gearbeitet, ich habe uns ein Haus gebaut, ich war immer pünktlich da, ich habe nie viel gesoffen oder was weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Und die Beziehung ist dabei auf der Strecke geblieben. Und so ist es in der Gottesbeziehung, sagt Jesus, in eurer Gottesbeziehung, ihr seht gar nicht mehr den Herrn, ihr seht nur noch die Regeln. Für euch ist Gott nur noch eine Ansammlung von Vorschriften. Das ist die eigentliche Frage, um die es geht. Wer ist Gott? In diesem kleinen Sätzchen, Gott hat den Sabbat für die Menschen gemacht und nicht den Menschen für den Sabbat. Darin steckt Jesu großer Unterschied zu den Pharisäern, darin steckt ein ganzes Gottesbild. Das ist die Frage, ist Gott ein Menschenkontrolleur oder ist er ein Menschenfreund? Ist er ein Erbsenzähler oder ein Vati, wie Jesus sagt? Wer ist Gott? Wer ist Gott? Und die verrückte Idee, die die Pharisäer hatten, war, wir wollen Gott zufriedenstellen. Wir wollen, dass er mit uns zufrieden ist. Dass er nichts hat, was er gegen uns vorbringen kann. Wir wollen es ihm ganz recht machen. Und darum kreiste ihr ganzes Denken, ihr ganzer Anspruch. Und damit haben sie ihn letztlich verloren, sagt Jesus. Und die zweite Frage, die gleich daran anschließt, ist, wer ist eigentlich der Mensch vor Gott? Wer bist du vor Gott? Wer bist du? Welche Rolle spielst du in seinem Denken, in seinem Herzen? Die Bibel ist ganz eindeutig. Sie sagt, du bist als Gegenüber Gottes geschaffen. Du bist sein Ebenbild. Er will sich in dir spiegeln. Er will dich als Gegenüber, als Freund, als Freundin haben. Er will Vertrauen. Und du darfst und eigentlich musst du sogar aufhören, ihm genügen zu wollen. Denn wer das versucht und darin seinen ganzen Eifer hat, dass er ihm genügen will, der zerstört letztlich das, was an Beziehung da ist. Das wissen wir von unseren Kindern. Kinder, die so erzogen werden, dass sie immer genügen müssen, die können nicht lieben. Das geht gar nicht. Wie soll das gehen? Wenn ich nie das Gefühl habe, ich bin in Ordnung, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss noch was tun und noch was geben und immer funktionieren und immer parieren. Hör auf, Gott genügen zu wollen. Lass es sein. Zu Paulus sagt Jesus mal in einem Traum oder in einer Vision: Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft wirkt in denen, die schwach sind. Also wir sollen, das höre ich aus diesem Satz, wir sollen aus der Beziehung mit Gott leben. Und das ist eine Riesenverantwortung. Das ist nämlich viel schwerer, als zu sagen, das ist die Regel und so wird's gemacht. Das ist viel einfacher. Wenn alles klar ist, in der Diktatur ist es leicht zu leben. Also wenn man nicht frei sein will. Ja? Das hört man ja heute auch viel. Ich habe nichts auszuschwingen gehabt damals. Ja, klar, wenn ich meine Meinung nicht sagen will, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn es keine Meinungsfreiheit gibt oder wenn ich keine Meinung habe. Das gab es ja auch. Es gibt eine wunderbare Geschichte im Neuen Testament, die steht leider nicht in dem Buch. Aber die steht im griechischen Text. Im Lukas-Evangelium Kapitel 4 gibt es einen Text, sind nur zwei Sätze. Kommt Jesus auch auf den Acker, auch einen Berg runter, kommt zu einem Acker und da pflügt gerade ein Bauer. Und da kommt er, sagt Jesus zu ihm, also es ist auch Sabbat. Und da geht Jesus zu ihm hin und sagt ihm nur einen Satz, sagt, wenn du weißt, was du tust, Bauer, bist du glückselig. Wenn du weißt, was du tust, dass du am Sabbat pflügst, bist du glückselig. Wenn du es nicht weißt, bist du ein Übertreter des Gesetzes und bist verdammt. Ich liebe diese Geschichte. Wenn du weißt, was du tust. Denn Jesus setzt uns in die Verantwortung. Der sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Eins. Und dieses eine neue Gebot ist, dass ihr euch untereinander liebt. So wie ich euch liebe. Und daran bemisst sich letztlich alles. Und deswegen heilt Jesus am Sabbat, ohne mit der Wimper zu zucken, weil er weiß, derjenige braucht meine Hilfe. Und da, wo die Liebe regiert, da kann unmöglich das Gesetz so starr sein. Da ist nämlich Gnade anstelle von Regeln. Aber verstehen wir Jesus nicht falsch. Er sagt nicht, das ist alles wurscht, das ist alles egal, könnt machen, was ihr wollt. Das ist nicht seine Absicht. Er sagt nicht, der Sabbat ist schlecht. Aber er sagt, und das ist der letzte Satz, also kann der Menschensohn auch bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Jesus ist der neue Gesetzgeber. Den stellt uns das Neue Testament so vor. Er gibt ein neues Gesetz, das über allem steht. Das ist das Gesetz der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und da, wo die Liebe regiert, da darf Barmherzigkeit sein und da darf Vergebung sein und da darf Freiheit sein. Wo keine Liebe ist, ist auch keine Freiheit. Und er sieht die Dinge anders. Er sagt, er erinnert euch vielleicht, wer das kennt, in der Bergpredigt, der berühmtesten Rede, der berühmtesten Predigt von Jesus, sagt er einmal, ich aber sage euch, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es in der Bibel steht, sondern wenn dir einer auf die eine Backe schlägt, dem halte auch noch die andere hin. Dieses Ich aber sage euch ist Jesu Anspruch. Er selber ist Gottes Sohn, er ist der neue Gesetzgeber. Er sagt, wo es lang geht. Er interpretiert ganz neu das, was Gott schon tausende von Jahren lang gesagt hat. Und er sieht die Dinge anders. Anders als wir sie sehen. Das sind wir doch gewöhnt bei ihm. Wer das Neue Testament liest, der merkt doch, wie er Gehirnverschüttung kriegt, weil Jesus permanent Dinge anders macht, als wir das für richtig halten. Und da denken wir, wir sind ganz fromm. Und dann macht er die Dinge wieder so komisch. Ja, vor 14 Tagen schickt er einfach die Frau weg, die mit ihrem Mädchen, da mit ihrem kranken Kind kommt. Und sagt, doch nicht für dich. Kann doch nicht den Kindern das Brot wegnehmen und es vor die Hunde schmeißen. Und dann ist er wieder ganz anders und macht wieder völlig. Jesus sieht die Dinge anders, sei dir dessen bewusst. Und er sieht die Menschen auch anders. Anders als du mit deinen roten Linien, die du immer zu ziehst, was gar nicht geht. Womit du immer, du mit deinen roten Linien, da bewertest du ja immer alle. Ja, die Menschen um dich herum und du bewertest ja auch dich selber. Nee, dass ich das gemacht habe, das geht gar nicht. Also jetzt ist vorbei mit mir. Kenne ich ja auch viele Geschichten, dass Menschen so von sich selber denken, dass sie rote Linien überschritten haben und denken, jetzt bin ich nur noch Ausschuss, jetzt bin ich nur noch Stück Fleisch, Stück Mensch. Er kann Schuld vergeben, er sieht die Dinge anders, er guckt uns anders an. Jesus kann frei machen, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei, sagt Paulus. Und er sagt damals zu den Pharisäern, die kommen und sagen, die können doch nicht. Und Jesus sagt, doch, kann ich. Die können, dürfen ernten am Sabbat. Geht, weil ich das sage, darum geht das. Und zu deinen roten Linien ist das auch so. Du denkst, der ist so anders als ich, der andere. Und der sieht so komisch aus und der verhält sich so komisch. Das geht gar nicht für mich. Und Jesus sagt, das ist gut so, dass ihr unterschiedlich seid. Und ich liebe euch alle, ob dir das passt oder nicht. Und du sagst, das ist doch aber so und das war doch schon immer so. Und Jesus sagt, dann sieh es mal mit meinen Augen der Liebe an. Dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Vielleicht nicht rosarot, aber es sieht anders aus. Und dann sagst du vielleicht, da ist eine rote Linie, das kann ich mir nie vergeben, dass das passiert ist. Und da sag ich dir, doch, das kannst du, weil er dir vergeben hat und er dir vergeben will. Und ich erinnere euch nochmal an den Wochenspruch dieser Woche. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.